Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, 175. Sendung. Und es ist hoch an der Zeit, wieder mal über den Frauenfußball zu sprechen. Nicht nur, weil du Trainer bei USV Neulenkbach bist und am Wochenende auch für dich wieder Saison startet, sondern weil wir die Lisa Alsner bei uns am Stammtisch haben. Servus, Lisa.
Hallo.
Du warst lange im Geschäft, warst eigentlich eine, wir wollten dich eigentlich als Teamspielerin sehen. Du wärst jetzt im richtigen Alter, um unserem Frauennationalteam sehr zu helfen. Hast auch die ganzen Nachwuchsauswahlen durchgemacht, warst ein außergewöhnliches Talent als Fußballerin, hast dann eine schwere Knieverletzung gehabt und musstest eigentlich sehr jung, mit 18 oder 19 Jahren, deine Karriere beenden.
Genau, ja, also wie du gesagt hast, ich habe beim FC Bergheim gespielt, war in der ÖFB Frauenakademie, habe am Ende bei Union Klein München gespielt in der Bundesliga und habe aber dann eben immer wieder mit schweren Knieverletzungen zu kämpfen gehabt, und dann einfach mit 18 damals entschieden, einfach auch auf Anraten, dass der Trainerweg der bessere für mich ist.
Genau. Ist dann sehr jung Trainer geworden, schon mit 22 im Titel geholt beim LASK, den LASK in die zweite Liga geführt, dann gleich weitergegangen nach St. Pölten, SKN, die Mannschaft, der Serienmeister schlechthin, dort bis zur Cheftrainerin, warst im Herbst noch Cheftrainerin, dann hat sich ein anderer Weg ergeben und jetzt bist du wieder Studentin, das du vor deiner Trainerkarriere gemacht hast, also es schließt sich ein Kreis und ich bin froh, dass wir dich am Stammtisch haben, um auch ausführlich über den Frauenfußball zu sprechen und vor allem, was bei den Frauen los ist, weil es scheint nach einer Wachablöse auszuschauen, weil SKN hat jetzt wieder bei der Austria verloren, die Austria ist relativ klar Tabellenführer, darüber wollen mal reden, aber zuerst muss ich mit dem Andi reden, weil vor 10 Minuten haben wir per Mail-Aussendung bekommen, Daniel Beichler, 37 Jahre, Steirer, wir kennen ihn noch von Sturm Graz, zuletzt Liefering, ist der neue Trainer bei Salzburg. Relativ überraschend auch, dass der Letsch jetzt als Tabellenführer nach der letzten Runde gestanzt worden ist. Für uns ist nicht sehr überraschend, dass der Letsch irgendwann gehen muss, weil es war schon ersichtlich, dass das nicht der Fußball ist, den Klub und Mann sehen wollen. Aber jetzt ist Daniel Beichler da. Was fällt dir ein zum Tabellenführer Salzburg und Trainerwechsel in Salzburg?
Na, erstens einmal, was absehbar, dass ein Trainerwechsel stattfindet. Ich meine, Thomas Letsch, wissen wir alle, extremer Fachmann, guter Trainer, meiner Meinung nach, aber halt jetzt und zuletzt nicht so erfolgreich, ergebnistechnisch, wie sich Salzburg das wahrscheinlich vorstellt oder wie sich der Red Bull-Konzern das vorstellt. Und deswegen war die Ablöse naheliegend. Dass es jetzt der Daniel Beichler wird, das ist ein bisschen eine Überraschung. Wobei man, wenn man in die Historie zurückschaut ein bisschen, zuletzt dieser Weg auch immer wiederum gegangen ist bei Red Bull, dass man den Trainer von Liefering hochzieht und den die erste Mannschaft von Red Bull reingibt. Von daher wenig überraschend, aber wird sehr spannend, weil es dann trotzdem was anderes ist, bei Red Bull Salzburg zu arbeiten als bei Liefering.
Der Markus Mann, der neue Sportdirektor bei Salzburg, argumentiert ja auch so, dass er eben gerade mit dem Janik Schuster, mit dem Trommermasser, mit dem Letscher bei Liefering zusammengearbeitet hat und die jetzt schon oben sind und dass sie den Trainer quasi nachziehen. Also diese Durchgängigkeit, die wir bei Red Bull Salzburg immer wieder gesehen haben und kennen, jemand hochzuziehen von Liefering, sowohl vom Staff als auch von der Mannschaft, ist naheliegend.
Ja, ist natürlich naheliegend, aber ist auch sehr gefährlich, nicht? Weil es, wie gesagt, es ist eine andere Herangehensweise, bei Liefering zu arbeiten mit diesen ganzen Jungen oder diesen Nachwuchstalenten, die aus der Red Bull Akademie kommen und dann bei Liefering zuerst einmal gepackt werden, um dann für die Kampfmannschaft, für die Bundesligamannschaft Einsatzberechtigung zu kriegen. Am Ende des Tages wird spannend, weil du halt einen riesengroßen Kader hast bei Red Bull und du musst dann schon schauen, weil da ist nicht wichtig, ob du die ersten 11 sind nicht wichtig, weil die sind eh froh, wenn sie spielen. Wichtig wird es ja von Nummer 11 bis Nummer 20, dass die bei Laune hältst und da muss man halt schauen, das ist dann eine andere Herangehensweise und eine andere Arbeitsweise, mit gestandenen Profis zu arbeiten, als mit jungen Burschen, die du noch zuführen sollst. Mhm. Da wird man schauen, ob sie das jetzt dann bei Red Bull auch wirklich in Ergebnissen niederschlägt. Werden wir sehen.
Lisa Alsner wäre eine gute Trainerin für Red Bull Salzburg. Zumindest für die Frauenmannschaft. Du bist da mit Eugendorf und Bergheim.
Ich spricht auch nichts dagegen, dass ich bei den Herren arbeiten könnte.
Ja, das kommt auch dazu. Aber du bist eine Salzburgerin, verfolgst natürlich den Salzburger Fußball allein aus dem Grund schon näher. Red Bull Salzburg, Fluch oder Segen, wir uns begleiten es schon ewig. Wie siehst du das Ganze, die Entwicklung von Red Bull Salzburg und was da zuletzt passiert ist? Weil irgendwo ist ja der Faden ein bisschen gerissen, nachdem der Christoph Freund weg war.
Ja, also ich bin eine Salzburgerin richtig, bin eigentlich von Elixhausen, also bin in Elixhausen aufgewachsen. Bin in Salzburg ins Stadion gegangen, schon zu Red Bull-Zeiten, okay, weil ich noch relativ jung bin. Also von dem her habe ich da schon irgendwo einen Bezug. Sehe das Ganze, also sehe eigentlich die Arbeit von Red Bull schon sehr positiv. Also ich glaube, dass Red Bull am österreichischen Fußball sehr viel gegeben hat. Mhm. Ich glaube, dass Red Bull grundsätzlich ein sehr interessantes Modell hat, einfach wie sie Talente finden, scouten, ausbilden. Ja, einfach das ganze Geschäftsmodell von Red Bull ist schon erfolgreich, sieht man jetzt mit Leipzig und so weiter. Ja, ich glaube, dass der Abgang von Christoph Freund sicher irgendwo ein Knackpunkt war. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass Salzburg, ja, auch wenn sie jetzt den Titel letztes Jahr nicht geholt haben, auch wenn sie jetzt irgendwo vielleicht jetzt gerade nicht die ganz goldenen Zeiten haben jetzt in Salzburg, aber dass dieses Modell trotzdem weiterhin erfolgreich sein wird, einfach auch mit allem, was dahinter steht.
Und die Frauenabteilung, wir haben lange darauf gewartet, dass Rapid oder Red Bull Salzburg auch nachziehen, nachdem Austria, Sturm, Altach, St. Pölten alle schon da waren. Mhm. Warum hat das so lange gedauert und wie siehst du das Projekt Frauenfußball bei Red Bull Salzburg?
Also ich, sofern ich das einschätzen kann als Außenstehender, schätze Red Bull so ein, dass wenn sie was machen, dass sie es gescheit machen wollen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass sie einfach eine gewisse Vorlaufzeit braucht haben, um sich das zu überlegen, wie sie das angehen wollen. Ich sehe es extrem positiv. Also ich habe selber Vergangenheit, habe beim FC Bergheim gespielt und ich finde es extrem positiv, dass Red Bull sich im Frauenfußball engagiert, weil ich der Meinung bin, dass je mehr große Vereine in den Frauenfußball investieren, desto besser ist es für den österreichischen Frauenfußball, dass einfach professionelle Bedingungen herrschen, eine Infrastruktur da ist, ein Verein dahinter steht, der einfach auch die Mittel hat, die Ressourcen hat, das zu entwickeln, groß zu machen. Und deswegen sehe ich das, wie auch bei den anderen Großen, auch bei Rapid, auch bei der Austria und so weiter, sehe ich das durchaus positiv. Je mehr da drinnen sind, desto besser.
Werden wir mit dir noch besprechen müssen, weil wahrscheinlich braucht der österreichische Frauenfußball definitiv mehr Professionalität, mehr auch Geld, damit die Frauen sich auf das Fußballspielen konzentrieren können. Da ist Red Bull natürlich sicher die beste Adresse. Traust du neuer schon einen Titel zu, vor allem im Cup, da sind sie im Semifinale, außer Spiel gegen Sturm im anderen Finale. Aber Salzburg hätte die Möglichkeit, mit dem Cup schon erst einen Titel zu machen.
Also ich glaube, dass ich einer heuer jetzt den Titel tatsächlich noch nicht zutraue, weil es einfach eine sehr junge Truppe ist. Eine Mannschaft ist, die einfach sehr viel auf Entwicklung setzt, wo man sieht, sie spielen mit jungen Talenten, sie versuchen sie einfach selber ihre Talente raufzuziehen und die zu entwickeln. Aber ich sehe sie schon als Favorit im Halbfinale, wenn ich ehrlich bin, jetzt gegen Lass, genau.
Anfang April ist es, 4. Genau, oder 5. April, ja. Ich glaube, es ist noch nicht genau terminiert. Osterwochenende.
Genau, also ich sehe sie schon als Favorit in der Begegnung, obwohl
dann
ich auch Halbfinale.
Ausre treffen, oder?
Genau, obwohl ich Halbfinale natürlich auch immer, also Cup ganz was anderes ist, eigene Gesetze hat, gerade wenn man weiß, man hat einen jungen Kader und so, haben wir vorher jetzt gerade noch gesprochen, ist immer was ganz Besonderes. Aber wie gesagt, also wenn du mich heute fragst, würde ich sagen, ich tippe auf die Begegnung Austria gegen Red Bull im Finale. Glaube aber, dass die Austria da dann eine Nummer zu groß ist, wenn sie an dem Tag liefern.
Okay. Wo glaubst du, das Finale ist? Das hast du immer dafür gekämpft, dass es in St. Pölten ist. Jetzt bist du nicht mehr bei St. Pölten. Vielleicht ist sie jetzt in St. Pölten.
Nein, aber meines Wissens ist sie aufgrund vom Sponsor, Sportland Niederösterreich, findet sie ja in Niederösterreich statt, was ich jetzt weiß. Die letzten Jahre war es immer in Wiener Neustadt. Ich war dort dreimal dabei, zweimal als Co, einmal als Cheftrainer. Ich muss sagen, das war eigentlich immer Top-Stadion für das. Von dem her wird wahrscheinlich wenig dagegen sprechen, es wieder dort zu machen.
Es spricht jetzt auch nichts dagegen, weil eben vier Mannschaften sind, aber keiner aus Niederösterreich. Darum ist auch der neutralste Boden, wenn man so will.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, natürlich wird die NV-Arena heuer auch offen stehen wahrscheinlich, aber weiß ich ja nicht, ob das jetzt...
Auch die Südstadt ist immer wieder Frauenspielort. Wir werden jetzt nächstes Länderspiel haben gegen die Norwegerinnen in der Südstadt, in Marienzersdorf. Ich gebe den Ball weiter, was die Lisa gesagt hat. Cup, du hast angeschaut, jetzt Wiener gegen Sturm Graz im Cup. Sturm ist aufgestiegen, trifft jetzt auf die Austria. Bleib mal bei dem Niederösterreich Cup quasi. Wie siehst du die Geschichte? Salzburg gegen LASK und Austria gegen Sturm. Haben wir das Finale Salzburg gegen Austria, Red Bull gegen Austria im Frauenfußball? Sportland Niederösterreich Cup?
Soweit möchte ich mich nicht auseinander. Ich glaube, dass Salzburg gegen LASK eine ganz offene Partie wird. Lisa hat es richtig angesprochen. Salzburg ist eine sehr junge Mannschaft. Beim LASK sind doch die eine oder andere routinierte Spielerin drinnen, die vielleicht dann am Ende des Tages den Unterschied machen können. Hat vorhin mit der Sipkova eine richtig gute Stürmerin, die schon eine Unterschiedsspielerin ist. Aber die Jugend und die Schnelligkeit und dieses hohe Pressen spricht für Red Bull. Ich finde, dass das komplett offene Partie ist und beim zweiten Halbfinale glaube ich trotzdem, dass sie dann am Ende des Tages die Austria durchsetzen wird, weil ich glaube, dass die im Moment einen richtig positiven Teamspirit haben und sich gesagt, bei Austria siehst du ja, dass sie vielleicht nicht die beste Mannschaft sind, was das Fußballerische betrifft, aber das, was sie haben, ist, sie haben einen unbändigen Wiener Moment, eine Mannschaft, die permanent fightet und bis zum Schluss fightet. Und hinten, in Wahrheit spielt ja hinten die Dreierketten, was sie da haben. Das ist ja ein Nationalteam. Und kannst du jetzt sagen, die Weninger mit der Schichtl und mit der Kirchberger, da hast du drei Gestandene hinten, die wissen, um was geht. Und das macht halt schon einen Unterschied aus und das spricht halt für viel Routine. Und deswegen glaube ich, dass sie Austria gegen Sturm durchsetzen wird und bei Red Bull Salzburg gegen LASK 50-50.
Die Sendung wird ausgestrahlt, zeitgleich spielt die Austria gerade gegen Sparta Prag um den Aufstieg ins Halbfinale im Europacup. Da klingelt bei dir was. 1983 war die Austria das letzte Mal als Verein im Halbfinale beim Europacup. Schon ein sehr großes Ausrufezeichen. Alle Herrenmannschaften sind weg. Die Frauen von Austria sind im UEFA Cup Viertelfinale, haben 0-0 in Prag gespielt. Das ist schon richtig, richtig stark, was sie da erstmals ist der Bewerb. Wir haben die Champions League, wo SK in St. Pölten die letzten Jahre sehr gut vertreten hat, was für den Verein extrem wichtig ist, weil doch viel Geld reinkommt und die UEFA-Gelder wichtig sein. Und das ist es bei der Austria richtig gut gelungen, heuer bis ins Viertelfinale vorzudringen und jetzt wahrscheinlich Sparta Prag, die ist auf Augenhöhe. Wir drücken die Daumen, hoffen, dass jetzt zeitgleich
das aufsteigt. Ja, natürlich drückt man die Daumen, alleine, weil es halt wichtig war für den österreichischen Frauenfußball, wenn sie die Austria oder qualifizieren könnte fürs Halbfinale, war natürlich extrem wichtig und gut. Die Chancen sind da, mit dem Heimspiel jetzt und noch einmal, da kommt extreme Routine zum Tragen und die wissen, um was geht. Also es wird eine knappe Geschichte, aber ich denke, dass die Austria gute Chancen hat, ins Halbfinale aufzusteigen.
Wir waren begeistert letztes Mal, dass 5000 Zuschauer waren. Michael Wagner hat uns erklärt, dass sehr viele Schüler und Schülerinnen dort waren, weil es eben mittags gespielt worden ist und eben sie versucht haben, das Stadion zu füllen.
Der Spieltermin war etwas komisch.
Mittags um 12 Uhr, ja, Mittwoch um 12 Uhr, aber es ist halt für die Schulen gut gewesen. Liebe Lisa, die Austria, die hat jetzt schon gegen SKN gespielt, die haben gegen Sparta Prag gespielt, das heißt, die spielen heuer wesentlich mehr wie die anderen Mannschaften zum Teil, also die sind im Ding, ist die Belastung, kann das ein Problem werden oder ist die Mannschaft so gebaut und mit so viel Routine versehen, dass das momentan sogar gut ist, weil sie im Spielfluss sind?
Ja, ich glaube, du sprichst das gut an, es ist so für und wieder, also es ist schon eine Herausforderung, also das kenne ich auch aus meiner Zeit bei St. Pölten, aus den Herbstsaisonen, wo du mit drei Bewerben hantierst,
reisen
und trotzdem auch, wenn du einen großen Kader hast, den auch die Austria hat, also die Austria hat heuer einen sehr gut aufgestellten Kader, ist, finde ich, schon gerüstet für das, aber es ist trotzdem eine mentale Belastung, also selbst wenn du jetzt nicht jedes Spiel 90 Minuten spielst, sondern du gut durchrotierst, gut steuerst und so, ist es einfach eine Belastung für alle, für das ganze Team, für den ganzen Staff, alle drei Tage zu spielen. Wenn das Ganze erfolgreich ist, so wie es jetzt bei der Austria ist, dann bist du aber natürlich auch in einer gewissen Euphorie drinnen. Und das ist genau das, was die Austria, glaube ich, momentan nur stärker macht und was richtig schön zum Sehen ist, im Sinne vom österreichischen Frauenfußball, dass sie einfach auf dieser Wellen gerade komplett sind. Und deswegen, die werden heute Abend nicht dran denken, dass sie jetzt am Wochenende Südburgenland gehabt haben im Cup oder wenn sie nächstes Wochenende haben, sondern in dem Moment, wo anpfiffen ist, ist klar, dass heute Abend voller Fight gegen Sparta Prag ist. Genau, also von dem her, ich glaube schon, dass eine Herausforderung aber sein kann, jetzt auch noch im Hinblick auf die restliche Saison, dann mit Playoffs, wenn du auch in der Liga dann nur noch die Stärkeren hast, also jetzt nicht mehr genau, da wo wirklich trotzdem jedes Wochenende schon sehr herausfordernde Begegnungen hast, wo du weniger sparen kannst, weniger taktieren kannst, als jetzt vielleicht gegen vermeintlich schwächere Teams, dass es dann, je weiter es auch im Europacup geht, im Cup geht, das sind alles Endspiele. Also das sind auch mental alles Endspiele. Jedes Europacup-Spiel ist ein Playoff, ist ein Endspiel. Ein Cup-Halbfinale ist eine Belastung, ist ein Endspiel. In der Liga hast du nur noch Playoffs. Also da kommt schon eine große Herausforderung, aber ja, bin sehr gespannt, wie sie es meistern.
Du hättest es wahrscheinlich gern. Du wartest auf die erste Partie. Die Austria hat schon Europacup-Partie, Cup-Partie, eine Meisterschaftspartie vorgezogen. Du hast die erste vor der Brust jetzt am Wochenende. Was die Lisa anspricht, diese mentale Belastung, diese Endspiele, die man hat. Siehst du das auch so?
Naja, wir haben ja mehr oder weniger auch Endspiele, nicht? Weil es für uns ja darum geht, dass wir uns von unteren...
Jetzt gleich Tabellennachbar Vienna.
Ja, natürlich könnten wir mit einem Sieg auf der Hohenwarte die Wiener überholen und das wäre dann wiederum für die Playoffs eben gut, weil je höher du bist, umso mehr Heimspiele hast du dann.
Muss man sagen, es ist eine Zehnerliga, die ersten vier spielen um die Titel und die sechs unten spielen gegen den Abstieg. Also ist nicht so geteilt wie bei den Herren, dass in der Hälfte der Strich gezogen wird, sondern Top 4, Top Flop 6.
Ja, wenn du bist Platz 5, 6 oder 7, hast du wahrscheinlich drei Heimspiele und nur zwei Auswärtsspiele. Das hat natürlich schon was in sich. Aber wie gesagt, ich habe eine junge Mannschaft und wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen noch geduldig sein. Also das ist
aber körperlich ist das eine, was die Lisa anspricht, diese mentale Frische, die man braucht, das mentale Belastung, die man hat mit solchen Spielen. Merkst du das auch bei den Frauen? Ist das gleich wie bei den Herren oder ist das bei den Frauen nochmal anders?
Ich würde sagen, es ist gleich, nicht? Weil die Herausforderung, die sie bei den Spielerinnen stellt, ist immer so, sie müssen liefern. Und dass sie da natürlich mit Druck umgehen lernen müssen, ist auch einfach klar. Aber genau das ist das Thema, wo wir halt auch immer wiederum den Hebel ansetzen. Sie sollen ruhig Druck spüren, sie sollen sich dahingehend auch weiterentwickeln. Das ist dann für die nächste Saison wieder was wir dazugelernt haben, weil fußballerisch sind sie ja alle richtig gut ausgebildet und bringen ja eine Qualität mit. Jetzt geht es dann halt darum, auch in diesen engen Situationen, wenn ein Match auf der Kippe steht, sich richtig zu präsentieren, richtig konzentriert zu bleiben. Die Abläufe müssen halt stimmen. Und dahingehend müssen wir sich halt noch immer weiterentwickeln. Wir sind, wie gesagt, eine junge Mannschaft, die noch viel lernen muss. Aber wir sind auf einem guten Weg und ich bin guter Dinge.
Lisa, du bist auch eine sehr junge Frau, muss ich sagen. Also wirklich, du bist zwar im letzten Jahr 1000 geboren, hast noch 99 im Geburtsdatum stehen, aber mit 27 Jahren hast du im österreichischen Fußball schon richtig viel mitgemacht, sowohl als Spielerin, Trainerin in verschiedenen Ligen, Co-Trainerin und dann auch Cheftrainerin bei St. Pölten. Bei St. Pölten war im Sommer der große Umbruch, ein Kommen und Gehen. Man musste quasi eine neue Mannschaft bauen, komplett neue Spielerinnen integrieren. Das hat die Austria nicht so extrem gehabt und hat deswegen wahrscheinlich den Riesenvorteil. Ist das der Hauptgrund, dass sie heuer einfach das voraus sein gegenüber St. Pölten, dass sie gestanden sein und diese Abwehr steht, wie Dandi sagt, mit den drei Teamspielerinnen?
Ich würde nicht sagen, dass der Hauptgrund ist. Also es ist natürlich ein Faktor. Also ich glaube, in St. Pölten war sehr besonderer Umbruch jetzt im Sommer. Ich glaube trotzdem, dass wir den Umbruch dann aus der Situation raus schon sehr gut gemanagt haben. Also ich bin durchaus der Meinung, dass der Kader in St. Pölten schon einiges hergibt und grundsätzlich nicht schlecht zusammengestellt ist. Auch der Start dann rein sehr gut war. Wir haben uns dann trotzdem für die Champions League qualifiziert. War an dem Punkt wirklich überraschend, weil das war nach ein paar Wochen, wo wir zusammengespielt waren, das war wirklich ein Riesending eigentlich. Es war klar, dass irgendwann diese Serie ein bisschen reißt, weil wir einfach schon eine sehr neue Mannschaft waren, aber ich glaube schon, dass jetzt mittlerweile einfach auch die Zeit da war, dass sie die Mannschaft findet, dass der Staff die Mannschaft findet, eben Trainerwechsel dann gewesen, auch da war jetzt aber glaube ich schon einige Zeit, jetzt wo der neue Trainer arbeiten hat können. Die Austria hat natürlich das Ganze jetzt über die Jahre aufgebaut, so wie St. Pölten davor über die Jahre was aufgebaut hat und hat sich da jetzt einfach Schritt für Schritt herangetastet, ist jedes Jahr irgendwo ein bisschen näher gekommen. Und ja, ich glaube, es war absehbar und das war ja auch das, was wir uns in St. Pölten irgendwo gewünscht haben. Wie oft haben wir in den letzten Jahren gesagt, boah, ja, wir wünschen uns, dass die Liga näher zusammenrückt, dass mehr gute Spiele sind, dass man einfach richtig gefordert ist in der Liga. Weil ich glaube, oder das sehen auch alle so, glaube ich, dass das wichtig für eine gute Liga ist, wichtig für die Entwicklung von Frauenfußball in einem Land ist. Und deswegen, ja, wie gesagt, sehr spannend heuer. Genau, ja, dass irgendwo jeder auch Punkte lassen kann. Auch das, dass dann die Austria unentschieden spielt gegen Vienna. Dass wir 1-1 spielen gegen Altach und da sogar noch in der letzten Minute diesen Ausgleich schießen. Ja? Also, dass du einfach nicht nur so hast, wie es vor, weiß ich nicht, 6-7 Jahren war, dass du weißt, okay, du hast diese zwei direkten Duelle und wer die gewinnt, der ist schon mal, den holst du nicht mehr ein. So, auch mit den Playoffs, dass du mehr, finde ich extrem positiv, dass du mehr gute Spiele hast, vor allem wenn du jetzt als St. Pölten immer Austria spielt jetzt sogar noch international, war jetzt auch nicht so zu erwarten wahrscheinlich, wenn wir im Sommer geredet hätten, ja. Ja. Aber dass du sagst, okay, du hast dann als Top-Team in Österreich, hast du im Winter, in der Herbstsaison internationale Spiele, wo du gefordert bist und im Frühjahr hast du mehr direkte Duelle gegen die ersten Verfolger oder Teams direkt um dich, finde ich extrem positiv.
Also eine Herausforderung ist richtig gut, um die Spielerin weiterzuentwickeln. Schwieriger war es für euch in der Champions League. Ihr habt Wahnsinnsgegner gehabt, also für Real, über Roma, über alles. Das waren klingende Namen, auch England. Schöne Reisen, schöne Stadien, schöne Spiele. Aber da war halt der Unterschied dann nochmal sichtbar, dass das dann international nochmal eine andere Stufe ist.
Ja, was ich nur aufgreifen möchte, weil du es vorher gesagt hast, zum Thema Geld von der UEFA, das ist mir schon wichtig, dass ich das an der Stelle kurz ansprich. Natürlich schaut es nach außen immer so aus, wie wenn es voll wichtig war, dass man das Geld jetzt kriegt, wegen Champions League und so. Aber man muss auch immer mit einrechnen, man hat extreme Ausgaben halt auch.
Reisen.
Also unterm Strich habe ich jetzt die Erfahrung gemacht in St. Pölten in den letzten Jahren, dass dir gar nicht so viel bleibt, weil du einfach dir denkst, okay, du richtest 3 Heimspiele aus, sperrst das Stadion auf, hast immense Kosten dort, bist auswärts mit Reisen, mit Hotels, mit so, da kannst du jetzt das Glück haben, Glück aus wirtschaftlicher Sicht und auswärts bei Slavia Prag spielen und mit dem Bus anreisen, ja, oder du kannst halt nach Island fliegen. Was jetzt glaube ich nicht, ja genau. Also von dem her muss ich da schon sagen, ist es oft, schaut es nach außen oft so aus, als hätten wir jetzt die Unsummen da im Spiel, weil jetzt sind wir in der Champions League und in Wirklichkeit, wenn man es aber dann gegenrechnet mit dem, was der Verein ausgeben muss dafür, dass er das überhaupt austragen kann in der Form, ist es gar nicht mehr so arg.
Und so werden wir dann im Halbfinale stehen für das Champions League.
Ja, das wäre was anderes.
Ja, natürlich. Bei den Herren auch so.
Wenn du musst halt das...
Ja, natürlich.
Der Champions League hochzieht natürlich schon, ja, alles kein Thema nicht, aber da geht es um andere Summen und ganz, ganz andere Summen, als es bei den Männern geht. Also da müssen wir schon auch die Kirchen im Dorf lassen und so wie die Lisa sagt, nicht, das ist, wenn am Ende des Tages ein bisschen was von dem überbleibt, was du dann kriegst, wenn du in der Champions League dabei bist, dann musst du schon zufrieden sein als Verein, weil die ganzen Reisen und das Hin- und Herfahren und Fliegen und da Quartier, das frisst das Geld eigentlich auf und am Ende des Tages bleibt eine kleine Summe über, die du dann wieder reinvestieren musst in neue Spielerinnen, um im nächsten Jahr vielleicht wieder in der Champions League dabei zu sein.
Absolut.
Und da vielleicht noch einmal erfolgreicher zu performen.
Aber natürlich ist die Champions League wichtig, sportlich auch, um Spielerinnen zu bekommen, um auch diese internationalen Vergleiche zu haben.
Natürlich, nein, also das, ich verstehe es mir jetzt nicht falsch, es ist überragend, in der Champions League zu spielen, ist ja das Ziel von jedem, ist ja der Ansporn von jedem, also das ist ein unglaubliches Achievement, jedes Jahr wieder gewesen, weiß ich nicht, das wird auch nicht normal, also das ist auch ganz klar und ja, weil du es vorher eben in der Ursprungsfrage angesprochen hast, ja, man sieht halt dann schon in der Champions League, da, ja, das ist dann irgendwo nur mal ein anderes Level, da wächst man auf einmal von dem Großen in Österreich irgendwie zu dem ganz kleinen Underdog. Heuer jetzt, ich habe jetzt persönlich nur noch die ersten zwei Spiele, Atletico und Lyon. Ja, habe jetzt selber nur noch Atletico und Lyon mitgemacht selber, also als Cheftrainer mitgemacht. Danach war ich dann eben schon immer beim Verein. Aber trotzdem ist unglaubliche Erfahrungen, super Gruppe gewesen jetzt wieder. Ja, am Ende des Tages sicher dann in den Resultaten, ja, ich würde nicht sagen enttäuschend, aber man hat sicher zu viele Tore gekriegt dann, oder wir haben zu viele Tore gekriegt, also nehme ich mich auch mit rein in meine zwei Partien. Aber ja, ich glaube, dass das auch wieder so ein Prozess ist zu lernen und wir haben es angesprochen vorher, St. Pölten hat im Sommer einen enormen Kaderumbruch gehabt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Champions League zu früh gekommen ist heuer, aber vielleicht schon. Also es war ein extremes Achievement, das zu erreichen, gerade nach dem Umbruch. Das war eine Top-Begegnung gegen einen dänischen Meister, das war wirklich ein super Playoff, wo ich extrem stolz sei heute nur auf uns und auf die Mannschaft bin, weil wir da sehr viel richtig gemacht haben in den zwei Spielen und da eigentlich dann auch verdient aufgestiegen sind. Aber man hat halt dann trotzdem eben gesehen, in der Liga mit mehr Spielen, die Kaderbreite einfach noch nicht so, auch noch nicht so
eingespielt,
genau, nicht so eingespielt, dass man dann einfach sagt, okay, dann, wenn du dann solche Gegner vor der Brust hast, dann ist das schon was anderes.
Ja, die Lisa wird uns noch einiges erzählen, was im österreichischen Frauenfußball wahrscheinlich besser muss, wo wir uns entwickeln müssen. Und mit dem Andi müssen wir natürlich reden über das Wiener Derby, was Rapid und Austria, was in Österreich los ist, im Herrenfußball, auch das wird Thema im zweiten Teil der Sendung. Bleiben Sie dran, kurze Werbepause. Bis gleich am Stammtisch kommt Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi hat sich heute in der 175. Episode eine ehemalige Kollegin als Trainerin eingeladen, Lisa Alzner. Ihr habt beide begonnen die Saison, du beim SK in St. Pölten, du bei USV und Neulengbach, Niederösterreich Lokaldarby auch gespielt und dann wurdest du ersetzt und zurück in die Co-Trainerrolle geschickt. Und dann aber ganz verabschiedet. Das heißt, du bist auf der Payroll bei St. Pölten bis Ende der Saison, aber du bist nicht mehr beim Verein dabei und schaust das jetzt aus der Ferne an und wartest eigentlich, was passiert und wo du wieder andocken könntest. Gibt es eigentlich schon ein bisschen eine Planung, was du vorhast? Willst du unbedingt wieder Cheftrainer werden? Willst du Talent entwickeln? Es gibt sehr spannende Jobs drumherum oder ist doch die Cheftrainerrolle das, was dir mit deinen jungen Jahren, also 27 Jahre, Chapeau, Fußballerin, Trainerin, einige Stationen schon gemacht, also du bist schon sehr früh dran mit dem Cheftrainerjob.
Ja, also genauso wie es ist, war bei St. Pölten eben so, dass zuerst der Plan war, wieder zurückgehen in die Co-Trainerrolle, war für mich auch voll in Ordnung gewesen. Also ich war davor 2,5 Jahre als Co-Trainer der glücklichste Mensch, habe dann eben im Winter, bin ich sehr schnell in diese Cheftrainerrolle gerutscht. Das war eigentlich für mich damals gar nicht so dieser Plan, also wenn du mich da gefragt hättest davor, hätte jetzt nicht gesagt, boah, es muss jetzt der nächste Schritt sein, da, ja genau, also nein, sondern es hat sich dann einfach aus Vereinssicht da, in dem Moment, Winter, die Lee hat den Verein verlassen auf eigenen Wunsch und man hat dann geschaut und es, der Verein ist dann auf mich zugekommen damals und hat gesagt, hey, du bist jetzt die beste Option und so habe ich das dann angenommen und habe dann jetzt diese 10 Monate als Cheftrainer dort erleben dürfen, aber sag für mich jetzt, also für mich ist klar, dass ich jetzt ab Sommer wieder unbedingt in einen Trainerjob möchte, muss aber keine Cheftrainerrolle sein. Also ich habe davor als Co-Trainer genauso extrem coole Zeit gehabt. Für mich ist einfach wichtig, das Gefühl zu haben, professionell arbeiten zu können, irgendwo was bewegen zu können. Und dann bin ich grundsätzlich offen für sehr, sehr viel.
Herr Cheftrainer, was sagst du dazu, wenn man so eine junge Kollegin vis-à-vis am Bankerl sitzen hat? Die Lisa ist schon aufgefallen als sehr junge Cheftrainerin.
Ja, sie hat ja bewiesen, dass sie bereit ist für den Job. Nicht? Sie hat ihre Erfahrungen gemacht, sie ist selber als Fußballerin und dann jetzt natürlich auch in der Co-Trainer- oder Assistenztrainerrolle. Aber sie hat dann als Cheftrainerin bewiesen, dass sie fachlich und auch in allen anderen Dingen soweit ist. Ich freue mich darauf, dass sie im Sommer wiederum irgendwo auf einer Bank Platz nehmen wird. Hoffe in einer Cheftrainerin. Position und nicht in einer Co-Trainerinnen-Position.
Wie war das am Anfang beim LASS? Bist du dort gleich die Trainerin gewesen oder hat es da gar keine Co-Trainerin in dem Sinn gegeben, weil einfach das dritte Liga war?
Nein, also es war ja so, ich war davor schon über 3 Jahre bei Klein München im Nachwuchs, im FFA, also in der Akademie. Also ich habe das Glück gehabt, das ist sehr wichtig zu erwähnen, ich habe bei Klein München verletzungsbedingt aufgehört und habe einfach ein Top-Umfeld damals gehabt im Verein, die mich einfach irgendwo gefangen haben und gesagt haben, hey, wir wollen die eigentlich jetzt nicht verlieren, würde dir das nicht taugen. Und die haben eigentlich überhaupt mir den Anstoß so gegeben, das überhaupt zu probieren. Also es war eigentlich für mich damals so, ich war 18, ich war verletzt, es war Katastrophe für mich, genau. Und dann habe ich halt damals einen Trainer gehabt mit dem Gerry Reindl, den ich da auch sehr gerne erwähne an der Stelle, weil er für mich extrem wichtig war, extrem prägend war, der einfach gesagt hat, hey, ich glaube, dass du das richtig gut machst und willst du das nicht einfach probieren einmal, so ohne Druck, weißt du, wenn es nicht taugt, taugt es auch nicht. Und genau so bin ich damals herangegangen an das und habe dann einfach 3,5 super Jahre im Nachwuchs, also im FFA, in der Akademie von Klein München gehabt und dann eben das Angebot gehabt vom LASK, also war parallel dazu dann schon in der Oberösterreich-Auswahl und der LASK hat dann gestartet und wollte unbedingt eine Frau und ich war halt damals in Oberösterreich und dann ist der LASK damals auf mich zugekommen und da habe ich dann gleich die Möglichkeit gehabt, eben als Cheftrainer das in der dritten Liga quasi zu starten und
so hat sich das entwickelt,
genau.
Jetzt ist dein Lebensmittelpunkt Linz.
Genau. Also,
kannst du dir auch vorstellen, ins Ausland zu gehen? Hast du auch ein bisschen viel ausgeschreckt? Was gibt es eigentlich im deutschsprachigen Raum? Ist Deutschland Option? Ist Schweiz Option? Gibt es irgendwelche anderen Optionen?
Ja, aus meiner Sicht ist jetzt nicht nur der deutschsprachige Raum interessant, weil ich das Glück habe, dass ich 5 Sprachen spreche. Also von dem her glaube ich, dass ich da relativ breit aufgestellt bin. Ja, deswegen, also ist auf jeden Fall interessant.
Ich war hospitiert bei den Herren oder so?
Ich war jetzt gerade im Jänner hospitieren in Lyon, bei den Frauen, ja, das war wirklich...
Nicht die schlechteste Adresse?
Nein, war extrem, extrem cool, dass sie das ergeben hat. Nein, also gerade jetzt da im Ausland wäre natürlich dann eben auch eine Co-Trainerrolle zum Beispiel ein super Ding, wo man sagt, okay, man ist jung, man will was sagen, man versucht sowas, also wäre ich genauso offen dafür. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt einige Optionen und für mich ist einfach wichtig, dann abzuwägen, okay.
Aber es geht schon Richtung Verein und Richtung Nationalteam. Also möchtest du wirklich tagtäglich mit einer Mannschaft am Platz stehen, weil da der Teamchef-Job oder irgendwo in der Nachwuchsabteilung beim ÖFB nochmal eine andere Geschichte ist?
Genau, also ich habe jetzt die letzten Jahre schon extrem viel Spaß an dem Vereinsleben gehabt. Also mir taugt das extrem, wenn es zur Sache geht, wenn es regelmäßig Spiele gibt, jeden Tag irgendwo, jedes Wochenende um Punkte geht, da blühe ich schon ziemlich auf drin.
Sehr gut. Bei dir, wenn es jetzt losgeht, bist du bereit, gegen die Wiener zu spielen auf der Hohen Warte? Fehlt noch was oder wie spannend ist es jetzt zu sehen, wo stehen wir eigentlich?
Nein, ich glaube, dass wir bereit sind. Also wir haben in der Vorbereitung haben wir richtig gut gearbeitet, haben wir außer diese kleinen Verletzungen, vielleicht eine Verletzung, die uns vielleicht ein bisschen wehtut. Die Liv Brummer ist ein bisschen angeschlagen und da wissen wir noch nicht, ob es sich ausgeht für die Wiener. Aber am Ende des Tages haben wir gut vorbereitet, wir haben gut gearbeitet. Die Mädels haben Gas gegeben, haben versucht umzusetzen und jetzt werden wir dann schauen. Jetzt freuen wir uns natürlich, dass die Meisterschaft endlich wieder angeht. Auch wenn die Wetterbedingungen jetzt nicht optimal sind und wir halt noch nicht wissen, ob wir am Wochenende auch wirklich spielen. Aber vorbereitet sind wir auf jeden Fall.
Und Ziel ist, in der Klasse zu bleiben, also da unten keine Schwierigkeiten kriegen und nicht das Nervenspiel zu haben, ganz hinten einzurutschen.
Ja, genau, und das geht's nicht. Also diese Saison haben wir uns auch klar als Ziel gesetzt, die Liga halten. Wir haben einen großen Umbruch, wir haben sehr, sehr viele junge Spielerinnen bei uns in der Mannschaft. Und deswegen müssen wir weiterentwickeln und deswegen heißt es auch klarerweise Liga halten. Und nicht mehr und nicht weniger. Und dann schauen wir, was wir nächstes Jahr in Angriff nehmen.
Lisa, erste Reihe fußfrei zu beobachten, die Admiral Frauen-Bundesliga. Gibt es für dich Überraschungsteams? Ist alles so wie erwartet? Wer jetzt die Top 4 werden, wer unten werden? Weil man hat schon gerätselt, ja, okay, die Austria und SK in St. Pölten, ja. Aber wer kommt noch rauf in die Top 4? Ist für dich was Überraschendes dabei?
Alltag, finde ich, macht es extrem gut eigentlich. Also die hätte ich wahrscheinlich, wenn ich am Anfang von der Saison tippen hätte müssen, zwei, drei Plätze weiter nach hinten geben wahrscheinlich, vom Gefühl. Ansonsten, dass Sturm dritter, vierter sich einreihen wird, das war für mich eigentlich absehbar. Ich finde, Red Bull macht es eben gut, hat eben eine sehr junge Mannschaft. Ich glaube, dass das nur das Spannende wird, ob jetzt Red Bull raufrutscht oder ob Altach oben bleibt oder Sturm eventuell. Aber also Red Bull ist für mich schon nur ein Kandidat, der in die Top 4 klettern kann. Ansonsten finde ich, ist es relativ, ja, die Wiener eben im Moment, also im Vergleich zur letzten Liga, halt viel weiter hin.
Vizemeisterinnen.
Genau. Hat aber auch, muss man halt auch sagen, im Sommer einen extremen Umbruch gehabt, extrem jung wurden. Mhm. Also ich glaube, dass die gerade, sofern ich das als Außenstehende einschätzen kann, auch eine Saison haben, wo sie sich finden müssen, wo sie entwickeln, wo sie irgendwo so ein Fundament wieder bauen wollen für die kommenden Jahre. Und für das, dass sie mit einer jungen Mannschaft gerade antreten, ja, finde ich, sie sind jetzt nicht hinten drin. Also sie sind jetzt irgendwo im gesicherten Mittelfeld, mit guten Ausreißern nach oben auch. Genau, also sonst jetzt eigentlich wenig wirklich
überraschend. Die zweite Liga ist schon gestartet, da haben wir gleich ein Spitzenspiel von weg gehabt mit Wildcats gegen Rapid. Ja. Unentschieden, für dich eine Überraschung, muss Rapid jetzt sehen, das geht nicht so einfach durchmarschieren?
Ich glaube nicht, dass Rapid gedacht hat, dass es einfach geht. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, was ich glaube jetzt nicht, dass sie, auch wenn es vielleicht nach außen oft so ausschaut, aber ich glaube, dass sie solche Vereine dem dann schon bewusst sind. Genau so ist es auch. Und ich glaube, dass die handelnden Personen sich dort schon bewusst sind, dass das kein Zuckerschlecken ist. Aber ja, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, da erlebt man nur eine sehr spannende Restsaison. Trennt ja nur ein Punkt, die beiden. Ja. Bin sehr, sehr gespannt, wer sie dann am Ende durchsetzt.
Katja Gürtel ist auch schon lange da, die kennt das ganze Umfeld. Also, aber wie gesagt, da geht es um eine steigt auf, also eine Mannschaft kommt weiter, aber es wird sich zwischen den zwei Mannschaften abspielen. Davon gehst du aus?
Ja, von dem gehe ich ganz stark aus.
Wie siehst du den Unterbau zweite Liga? Ist das vergleichbar mit Bundesliga und zweite Liga bei den Herren oder ist da noch Nachholbedarf?
Das ist jetzt ganz schwer zu sagen, aber wir haben in der Vorbereitung gegen Rapid gespielt, haben da 5-2 verloren. Und da sieht man halt schon, dass Rapid einen sehr guten Kader hat und sehr breiten Kader hat. Also die wären absolut bereit für die erste Bundesliga. Aber die Wildcats wollen das natürlich auch. Also es wird eine spannende Saison auch in der zweiten Liga und ich beobachte das natürlich, weil ja das irgendwann einmal vielleicht potenzielle Gegner wären für uns. Aber wir haben auch einen Cup, ja, leider Gottes in Klagenfurt zu Hand verloren. Und die Klagenfurt auch in der Vorbereitung jetzt gespielt. Also da sieht man schon, dass also die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Was ja generell im Frauenfußball ist, da ist, man merkt halt einfach, dass da was weitergeht. Und Gott sei Dank noch immer viel zu wenig für meine Begriffe. Ich würde mir das noch viel, viel schneller wünschen und viel, viel zielstrebiger wünschen. Es ist noch immer, ein paar Sachen sind noch immer noch nicht so, wie sie in dem Profibereich halt gehören. Aber man ist trau, sagen wir mal so. Aber ich glaube trotzdem, dass der ÖFB da noch mehr Einfluss nehmen muss und noch besser sich aufstellen muss, was den Frauenfußball betrifft.
Wir merken, dass wir sehr spannende Meisterschaften haben, ob der Cup jetzt mit dem Halbfinale, was da steht, internationale Spiele, zweite Liga, auch in der Bundesliga. Das Format passt sehr gut, glaube ich, mit den Top 4 und dem Flop 6, weil du einfach nochmal mehr Spitzenspiele im Frühjahr bekommst. Ansonsten Professionalität, keine Frage, mehr Regenerationszeiten für die Frauen, Mädchen wäre halt gut, aber die Doppel- und Dreifachbelastung mit Arbeit, Studium, Spielen ist schwierig, wird dann vielleicht auch ein bisschen zu Verletzungen führen, weil eben nicht die Regenerationszeiten sein. ÖFB hast du angesprochen, Nachwuchsauswahlen, Sichtungen, glaube ich eine U23-Nationalmannschaft wäre fein und gewünscht, dass mit den Jungen schon früher ins Nationalteam geführt werden. Wo siehst du eigentlich die großen Stellschrauben, wo man drehen könnte am Frauenfußball?
Also ich sehe eine große Stellschraube eben wirklich in der Professionalität der Vereine. Also dass man wirklich sagt, so wie du es angesprochen hast, es gibt halt zu viele Spielerinnen, die daneben arbeiten müssen, die daneben studieren. Okay, jeder baut sich irgendwo ein zweites Standbein auf. Das finde ich eigentlich auch sehr positiv, weil man so sieht so national, genau. Also das ist grundsätzlich was Positives, wo ich auch finde, das sollte man unterstützen. Und trotzdem merkt man es halt, also ich denke jetzt an St. Pölten, an Champions League. Wir haben Spielerinnen, die studieren daneben Medizin oder St. Pölten Spielerinnen, die studieren daneben Medizin und was die für einen Stress haben rund um diesen Spielkalender ist, also ist enorm, was die leisten. Und wenn ich halt dann in die andere Liga halt auch schaue, also zu den anderen Teams in die Liga.
Ja, zum Beispiel spielst du auch in Frankreich, ja, was du gesehen hast.
Ja, oder Profis. Auch in Deutschland. Also in den Top-Ligen ist es halt so, dass einfach normal ist, dass das Profis sind und dass die am Vormittag trainieren. Da geht es auch um solche Dinge. Also, dass man nicht um 18.30 Uhr irgendwo trainieren muss, weil die alle von der Arbeit kommen und eigentlich körperlich und mental schon durch sind für den Tag und dann halt nur das Training machen. Also das ist schon ein ganz, ja, das ist, da redet genau, also das eine ist Verletzungsgefahr, aber einfach auch die Qualität, einfach auch der Stress, was die auf sich nehmen. Ich glaube, dass da einfach wichtig ist, dass es mehr Vereine gibt, die dann, ja, es ist am Ende, sind es auch finanzielle Ressourcen, ist es auch Bereitschaft, ist es auch Infrastruktur, einfach stellen können, damit das Ganze professioneller wird, dass man sich als Spielerin einfach auch wirklich auf das konzentrieren kann. Und das, glaube ich, ist schon so, das macht es attraktiv. Das macht es attraktiver, Spielerinnen vielleicht länger da zu halten, dass nicht jeder gleich ins Ausland rennt. Was ich verstehe kann, weil es einfach ein Sprungbrett ist. Also okay, kein Vorwurf natürlich an irgendwen, verstehe ich voll. Oder auch wenn zu holen einmal, also zu sagen, okay, man kriegt dann auch mal eine gute Spielerin. Nicht nur die jetzt gerade die Karriere ausklingen lassen und halt nur irgendwo ein, zwei Jahre mitnehmen. Da ist es einfach wichtig, dass es attraktiv ist im Gesamtpaket und dann geht auch sportlich wieder was weiter.
Du hast es angesprochen, es geht was weiter, die Entwicklung ist gut, es geht in die richtige Richtung, noch mehr Sichtbarkeit, auch wenn jetzt wieder zum Beispiel Austria gegen Prag sehr hilft, weil es einfach internationales Spiel sein, aber auch Woche für Woche Bundesliga übertragen wird, ich glaube, das nächste ist dann Austria gegen Südburgenland, also Erster gegen Letzter, was wir sehen werden und, also das geht absolut in die richtige Richtung und da muss man einfach dranbleiben.
Ja, wir gingen kleine Schritte voraus, aber es könnten auch ein bisschen größere sein. Da geht es um die Professionalität. Nicht? Es geht um das, dass wir für die Spielerinnen ein Umfeld schaffen müssen, das für sie selber optimal ist, dass sie sich auf das auch konzentrieren können. Je mehr sie sich auf den Sport dann auch konzentrieren können, umso besser wird die Leistung werden und umso besser wird die Qualität werden und die Liga wird besser werden. Und dann spricht er, wenn die Partien besser werden, noch besser als was sie eh schon sind, dann wird der Zuschauerzuspruch auch größer werden. Mit größerem Zuschauerzuspruch kommen Sponsoren dazu. Das heißt jetzt, dann ist es Spieler eben so, wie die Lisa sagt, nicht? Dann gingen diese jungen, guten Spielerinnen nicht unbedingt ins Ausland, sondern du kannst das vielleicht
oder
auch dann,
später,
ja, das eine Mal oder andere Mal ja auch da halten. Und die nehmen da in der österreichischen Liga die Entwicklung und nicht halt in Deutschland oder wo sie auch immer hingehen wollen. Das ist halt das Thema und da müssen wir halt einfach immer weiter arbeiten und da muss man einfach auch den ÖFB immer wiederum ins Boot einholen, weil es kein Selbstläufer ist. Nicht? Wir merken ja das immer wiederum, wenn wir irgendeine Endrunde vor der Tür haben, dann kommt die Euphorie mit Nationalteam und aber kaum ist diese Endrunde vorbei, flacht es wieder an. Und da müssen wir eigentlich schauen, dass wir das zumindest so halten und wenn nicht, sogar noch ein bisschen steigern.
Frauenfußball ist toll anzuschauen, auch weil es ehrlicher Fußball ist, weil nicht so wie jetzt gerade, haben wir jetzt wieder bei Real Madrid.
Das mit dem ehrlichen und unehrlichen Fußball kann ja, ich schon nicht mehr hören, ja. Das gehört einfach zum Spiel dazu. Mhm. Und wenn heute einer link bleibt und
sich bei Real Madrid hat man gestern schon wieder gesehen, aber auch das sieht sich halt im Frauenfußball nicht wirklich, weil da wird halt, gut, lassen wir das Thema. Aber was auch genau, wir haben beim Frauenfußball nicht das Thema, was wir jetzt bei der Wiener Derby gehabt haben, dass wir wirklich appellieren müssen, 4 Spiele ohne Gästefans und da sagt man, bitte, bitte, hoffentlich sind alle vernünftig und die werden es doch verstanden haben, dann passiert sowas wie jetzt wieder, dass in der 89. Minuten extrem viel Bengalen, Böller, alles Mögliche, was da allein in den Sekt reinkommt. Wie ist dir dabei gegangen und was sagst du dazu und siehst du eine Lösung, das irgendwie aus dem Stadion zu kriegen?
Für mich ist es extrem enttäuschend und wir haben das in den letzten Sendungen immer wieder angesprochen. Ein Wiener Derby ohne Auswärtsfans ist
super,
für mich, ja genau, da fehlt mir irgendwas nicht. Aber man sieht halt leider Gottes, dass es nicht geht, weil da und dort. Ich nehme die Austria jetzt nicht aus, sondern ich habe jetzt nicht nur auf Rapid drauf, aber in diesen Fangruppierungen leider zu viele dumme Menschen sind und die anderen Menschen, die mit Kindern vielleicht ins Stadion gehen, in Gefahr bringen. Und das darf nicht passieren, das schadet dem Fußball. Und ich habe es in den anderen Sendungen auch schon immer wiederum gesagt, da spreche ich generell. Es muss ein Fußballmatch noch immer ein Familienerlebnis sein. Das heißt, ich möchte mit meinem Kind oder mit meinem Enkelkind ohne nachzudenken ins Stadion gehen und mir ein Match anschauen können. Mhm. Und das ist im Moment halt nicht machbar. Mhm. Zumindest nicht bei Rapid gegen Austria. Und deswegen glaube ich, dass es Zeit wird, dass man da wirklich rigorose Strafen ausspricht. Man braucht ja nur auf die Insel schauen. Die haben das zusammengebracht, dass denen eine Ruhe eingekehrt ist. Die haben Hooligans gehabt, die haben alles gehabt. Und heute gehst du ins Stadion, die haben keinen Zaun, die haben kein Netz, die haben gar nichts.
Die haben keine Bengalen.
Die haben die alle Wege gesperrt. Die haben gesagt, geh mal raus, wer sich nicht an die Regeln ja, hält, sich das Match nicht mehr drinnen, sondern du musst das von draußen lebenslange Sperre auf alle Fußballplätze. Und so gehört es einfach gemacht. Und diesen dummen Trotteln endlich einmal in den Riegel vorschieben. Das kann nicht sein, dass die den Fußball so extrem schaden. Und das ist wirklich, weil für mich ist es immer so, es muss ein Erlebnis für die Familie sein. Und es muss der Vater mit seinem Kind oder mit seinem Enkelkind ins Stadion gehen können, ohne dass er Angst hat und ohne dass er nachdenken muss, dass was passieren kann. Das ist einfach das Thema. Und deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Und es wird jetzt endlich einmal an der Zeit, dass man wirkliche Strafen ausspricht und die dann aber auch einhält. Nicht so, wie man es jetzt mal, weil bei uns ist das immer so schwammig.
Wie geht es dir dabei? Ich meine, du hast große Spiele auch im Frauenfußball gesehen, Dänemark, Frankreich, überall. Ist beim Frauenfußball kein Problem?
Ich glaube, dass Frauenfußball einfach aus Prinzip mehr Familien anspricht und dass man da einfach diese aktiven Fanszenen einfach weniger hat, auch weniger Zuschauer hat, muss man halt auch ganz klar sagen. Aber jetzt auch im Ausland, also wenn man jetzt nach England schaut oder so, dann ist es schon immer eine extrem friedliche Atmosphäre und eine extrem, ja eben, familienansprechende Atmosphäre. Ich finde es einfach auch schade, also ich glaube, ich stimme dem Andi halt sehr zu, dass ich jetzt sage, es darf halt einfach nicht der Fußball drunter leiden. Ich glaube, Emotionen gehören dazu, es gibt nichts Cooleres als Emotionen in einem Stadion. Ja, genau, und es darf auch Wut sein, aber eben, es ist halt sehr schade, wenn dann einfach ein Wiener Derby von sowas halt überschattet wird. Und das eigentlich, das ist, über das wir heute reden und nicht darüber, wie, was da in dem Spiel passiert ist oder nicht passiert ist oder sonst was. Es lenkt halt immer so ab und das finde ich halt einfach immer schade bei sowas.
Ich glaube, wir müssen einfach wirklich dazu kommen, dass wir die Bengalen komplett aus dem Stadion verbieten, weil Bengalen sind Waffen und inzwischen ist ein Tourismus entstanden, weil in Holland, Belgien, da gibt's das nicht mehr, die kennen das nicht mehr. Und ostdeutsche Fans, die sagen, jö, in Wien, da kann man noch Bengalen zünden, da können wir Böller mit ins Stadion nehmen. Dass man das einbringt, wissen wir, ist kein Problem. Du brauchst Scanner, alles Mögliche, kostet wieder den Vereinen sehr viel Geld, dass jeden Spieler filzen. Aber wie du gesagt hast, in England personalisierte Tickets, keine Bengalen. Sobald der Bengalen drin ist, wird unterbrochen, wird er ausgeforscht. Mit Kameras kannst du heute jeden Fan ausforschen. Dann muss ich, bin ich bei dir, da muss man es durchziehen. Da müsste der eine oder andere Mitgliedsverein und der viel auf die Fans haltet, auch so hart sein, die Fans soll aussperren. Es geht, glaube ich, nur
ja,
so.
Ja, es geht nur so, weil diejenigen, die da im Stadion sind und mit den Bengalen in die Zuschauer einschmeißen oder auch aufs Feld schießen, vollkommen wurscht. Das können ja keine Fans sein.
Nein, sind sie nicht.
Sie tun ja in einem Verein ja nichts Gutes. Also wenn ich jetzt ein Rapid-Fan bin oder Austria-Fan bin und ich will meine Mannschaft unterstützen, dann gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie ich sie unterstützen kann. Aber das ist ja der Schade, mein Verein. Ja.
Und das Schlimme ist ja, die haben mit Fußball nichts am Hut. Du siehst es ja dann, wenn Videos auftauchen, wie sie mit Sanitäranlagen umgehen. Wie die verwüsten die Klos.
Ja, das
die
ist aber hüben wie drüben. Ne? Das müssen wir
schon. Am Platz. Ja, aber die Leute haben im Stadion nichts verloren. Und genau. Du kriegst dann bei jedem Derby, hast du da 50 und dort 100, da 150 und da 20. Aber die sind drinnen und die legen es nur drauf an. Und damit ist der Schaden da. Also du musst wirklich wahrscheinlich Bengalen, Böller, alles raus aus dem Stadion, Tickets personalisiert, um zu wissen, wer will da ein Fußballerlebnis haben und wer will nur Stunk.
Ja, und wer einen Blödsinn macht, außer mit ihrem lebenslangen Sperre, gehst auf keinen Fußballplatz mehr, kannst du das im Fernsehen anschauen. Ende der Durchsage. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, weil die Dummen werden nicht aufhören. Die werden nächste Woche vielleicht nicht, aber übernächste Woche stehen sie wieder mit Bengalen da.
Von dir noch ein Schlusssatz zu den ganzen Vorkommnissen im Herrenfußball rund ums Wiener Derby?
Ja, ich glaube, ich habe vorher schon alles gesagt. Ich glaube, es ist immer schade, wenn halt der Fokus vom Fußball weggeht. Mhm. Und ich glaube, dass da, ja, es ist extrem schwierig, sowas einzudämmen, glaube ich. Gibt sicher Möglichkeiten, würde es nicht tauschen mit Rapid, sage ich ganz ehrlich. Also weiß ich schon, dass das für einen Verein natürlich auch eine richtig blöde Situation ist, aber ich glaube, der Fokus muss einfach auf dem Sportlichen bleiben und alles andere hat da einfach keinen Platz.
Sie schaden ja. Nicht? Also auch Sponsoren, nicht? Also diese negative Werbung, die jetzt betreiben, das ist ja, wenn einer überlegt, ob er als Sponsor bei Rapid einsteigt, mit viel Geld, und dann denkt er sich, na, da will ich aber nicht dabei sein. Und auf einmal ist es halt nicht. Also sie schaden dem Verein.
Ist aber nicht seit dieser Saison, seit ja, wir zwei im Fußball, seit 40 Jahren. Wir haben schon Platzsturm miterlebt, wir haben das alles miterlebt und ich verstehe es nicht. Wie du sagst, in England war es am Höhepunkt, da haben wir gesagt, Wahnsinn, was die Tiere auf der Insel und hinnähern, die haben es abgedreht.
In einem Jahr, 1996,
ausahmen und haben das auch in den Griff bekommen. Okay, es ist nicht ganz aus der Welt geschafft, es ist 2 Kilometer vom Stadion weg, aber da lassen sie den Fußball herum, schaden dem Verein und so nicht. Also da muss man hinkommen, es ist jetzt wirklich, das war jetzt die letzte Chance, um wirklich was zu machen. Aber du hast gesagt, wie spannend die Frauenfußball-Bundesliga ist, wie spannend der Cup ist, wie man international performen. Und das war gut im Frauenfußball unterwegs sein. Bei den Herren ist ja Wahnsinn, was sie aktuell abspielt. Ich meine, wir haben überall wieder sehr viele Trainerwechsel. Wir haben jetzt eine Tabelle, Rückrunde. Jetzt kommt die Punkteteilung. Es ist so eng wie nie. Wir haben ein Spitzenspiel vor der Brust mit Lask gegen Salzburg, Erster gegen Zweiter, neuer Trainer bei Salzburg. Also mehr Spannung geht ja gar nicht. Die letzten 3 Runden vor die Punkteteilung kommt.
Ja, für die Zuschauer natürlich optimal. Nicht? Also für uns als Außenstehende, wir können sie zurücklehnen und beobachten und es ist Woche für Woche, kann irgendwas anderes passieren. Wenn man sieht, ich glaube bis zum 8. Platz hat ja jeder die Möglichkeit, unter die Top 6 sich zu qualifizieren. Das finde ich, finde es extrem spannend und ich finde es extrem gut, weil wir halt Mannschaften dabei haben, die sich vielleicht noch für oben qualifizieren können, die wir am Anfang der Saison vielleicht nicht so am Zettel gehabt hätten. Also wenn man schaut, wie Alltag sich da oben stabilisiert hat, wie
die Ruhe. Du hast letzte Woche gesagt, die Autos
sind günstig. Muss man ehrlich sagen, extrem gut unterwegs. Also von daher alles möglich. Kann sein, dass noch irgendeiner von diesen richtig guten Mannschaften, die man eigentlich fix oben gesehen hätten, dann rausrutscht und auf einmal drei, die wir eigentlich unten gesehen hätten, oben dabei sind. Also
du hast
für mich ist es trotzdem, für mich ist es trotzdem so, ich würde mir trotzdem wünschen, dass beide Wiener Vereine oben dabei sind, um wieder einen David zu sehen, aber es wird wahrscheinlich vielleicht der eine oder andere nicht dabei sein, überraschend.
Du bist ja Woche für Woche bei Tippspiel.at, Laola 1, dabei. Diesmal haben wir ein Spitzenspiel, LASK gegen Salzburg. Jetzt haben wir einen neuen Trainer mit Daniel Beichler bei Salzburg. Wir haben einen Kühlbauer, der 12 Spiele nicht verloren hat. Es ist wirklich unglaublich, was der Didi dort bewirkt und jetzt inneriert. Wo man glaubt, so jetzt ist es soweit, in der 103. Minute Usor mit dem Elfer. Auch eine schöne Szene, wie Kalajdzic den Ball hat und dann in dem Usor gibt. LASK gegen Salzburg, was sagt der Experte? Wie geht das aus?
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich gibt habe. Aber ich glaube, dass der Lars ganz nur gewinnt.
Das hast du getippt. Du hast getippt Rapid gegen BRC 2-1. Ja. Du hast so einen Austria-Sieg in Altach vorausgesagt. Lass gegen Red Bull Salzburg tippst du ein 1-0. Sturm gegen Blau-Weiß tippst auch ein 1-0. Aber der Meister schwächelt ja auch. Die haben jetzt am Tivoli verloren. Also auch in Graz ist nicht alles so, wie es wahrscheinlich sein sollte mit dem neuen Trainer Ingolitsch.
Ja, neuer Trainer heißt auch immer ein bisschen eine Systemumstellung, andere Philosophie. Der Trainer hat eine andere Idee, wie er Fußball sehen will. Also dieses 4-4-2-Raute, was bei Sturm ja seit Ilzer gang und gäbe war und auch unter Jürgen Säumel immer wiederum gut praktiziert wurde, ist jetzt kein Thema mehr, so wie es ausschaut. Und Fabian Gülitsch ist halt ein anderer Trainer, der eine neue Idee einbringt, der eine neue Philosophie, aber doch ringt das wäre halt noch nicht so gespürt, wie sie es halt gern sein wollen. Auch die Verletzungen kommen natürlich dazu. Das ist der Kitaschwili, der natürlich
um und auf
ist mit dem Stankovic bei Jena, ist natürlich verletzungsbedingt jetzt noch ausgefallen. Also wir müssen auch schauen müssen, wie lange der jetzt ein Wecker ist und ob sie sich da oder da fangen. Keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. Es wird auch spannend, was in Salzburg passiert. Also wie gesagt, ich bin noch einmal, ich wünsche dem jungen Trainer, den Daniel Beichler, alles Gute, aber es wird extrem schwierig.
Wer sich auch erfangen muss, ist Wolfsberg. Du hast es ja mitbekommen, wie Kurz Backholt war, jetzt mit Atalan ein Trainer, der schon in Kapfenberg war, dort jetzt auch nicht wirklich in die Spur kommt. Also die haben auch Probleme, die waren Cupsieger, die waren eine Überraschung. Jetzt stecken sie unten drinnen, ist auch sicher eine Mannschaft, die ein bisschen verloren hat heuer.
Ja, das sieht man halt wiederum, dass es wie schnell es im Fußball gehen kann. Nicht? Also Wolfsburg war ja vorige Saison vorne dabei, bis zum Schluss haben einen Titel mitgespielt sogar und dann halt auch Cupsieger wurden und heute... Wenn man schaut auf die Tabellen, sind sie im Niemandsland. Das heißt aber auch, der Peter hat in vielen Dingen, was er da erzählt hat, recht gehabt, dass dort extrem schwierig ist und die Arbeit dort halt nicht so einfach ist, wie es ausschaut. Weil alle, die nach dem Didi jetzt dann dort hingekommen sind, haben ja mehr oder weniger große Schuhe zum Anziehen. Schwierig für mich, weil den Kader von Wolfsburg eigentlich sehr gut sich, also Wolfsberg. Sehr gut sich.
Nicht der erste.
Aber das ist dasselbe wie in Deutschland. Nicht? Also Wolfsburg ist ja dasselbe in Deutschland. Die haben ja auch einen Mörderkader und spielen da irgendwo um die Milch. Aber da wird es jetzt halt ein bisschen schwierig. Ob die den Turnaround schaffen, wage ich zu bezweifeln.
Liebe Lisa, wie nahe bist du eigentlich am Herrenfußball dran und würde dich das vielleicht sogar mal interessieren, als Frau in der österreichischen Herrenbundesliga als Trainerin zu sein? Liebäugeln mit sowas, ist sowas unvorstellbar für dich? Wie schaut das aus?
Also grundsätzlich verfolge ich den österreichischen Männerfußball schon von klar auf und auch immer wieder. Also auch bei den Stationen, wo ich war ich auch beim LASK davor. Beschäftigt man sich natürlich auch, genau. Und ja, schau einfach gern Fußball. Also jetzt da ganz als Fan sage ich jetzt einmal, schaue ich extrem, ja, extrem gern. Ja, ich schaue extrem gern Fußball. Alles eigentlich. Also, und zum Thema Arbeit, ja, grundsätzlich schließe ich das nicht aus. Also ich bin sehr glücklich im Frauenfußball, muss ich sagen. Aber ich würde das auf keinen Fall ausschließen. Also sage ich schon, dass es interessant ist, dass ich jetzt nie sage, nein, auf keinen Fall. Sondern ich glaube, wenn das Umfeld passt, wenn die Bedingungen passen, wenn ja, ein Verein überzeugt ist von dem, dann ist das sicher was, was man irgendwann in Zukunft anstreben kann.
Bist eine sehr spannende Personalie im österreichischen Frauenfußball. Gibt schon Kontakte, gibt schon Leute, die anrufen und sagen, was hast du eigentlich für eine Lebensplanung, wo geht dein Karriereweg hin, was hast du vor?
Ja, man redet natürlich ein bisschen. Also ich glaube, es spricht sich dann schnell herum, man ist gut vernetzt, man hat irgendwo den Kontakt oder die Vereine haben den Kontakt zu dir. Also das auf jeden Fall, dass man sich natürlich ein bisschen
auch ausstreckt. Auch Kontakt mit dem Alex Schriebel, wir kennen ihn noch als Stürmer, er ist bei Bergheim, er kommt aus deiner Ecke, ist unser Teamchef, soll jetzt die Frauennationalmannschaft zur WM führen. Es war bitter, dass wir in der Schweiz nicht dabei waren, letzten Großereignisse auslassen haben. WM Brasilien wäre natürlich so ein großes Ziel für diese Mannschaft. Wie siehst du das international, das Nationalteam?
Ja, also ich glaube, dass jetzt natürlich auch extrem schwierig wieder wird zur WM, weil WM-Qualifikation immer schwer ist. Jetzt da mit der Gruppe Deutschland wieder, Norwegen, Slowenien, auch mit Norwegen wirklich einen guten Gegner gleich jetzt zu Beginn in der Südstadt. Ich glaube, dass extrem wichtig wird, da gut rein zu starten jetzt in diese Quali. Österreich fehlen leider wirklich Leistungsträgerinnen, muss man sagen. Also Sarah Zadranziel, Zinsberger, Burcella, Höbinger, Es tut schon weh. Also gut, dass jetzt Babsi Dunst wieder zurück ist, Kathi Naschenweng zurück ist, das ist schon wichtig. Ja, also ich glaube, dass das auch wieder eine riesen Herausforderung ist. Aber wünsche ihnen natürlich, wünsche ihnen alles Gute. Und ich glaube, dass jetzt gleich die ersten zwei Spiele gegen Norwegen eben und dann gegen Slowenien extrem richtungsweisend sein können. Und extrem wichtig, dass man da einfach gut reinstartet
jetzt. Ende März Norwegen in der Südstadt und dann in Koper in Slowenien gegen die Slowenien. Dann kommt zweimal Deutschland. In Riet spielen wir wieder gegen Deutschland und auswärts, glaube ich, auch gleich über die Grenze drüber. Also da sind im April dann die wichtigen Spiele in der WM-Quali. Dir wünschen wir, dass du auch wieder antauchst. Der österreichische Frauenfußball braucht dich, wie der Frauenfußball oder der österreichische Fußball überhaupt. Dir wünsche ich einen schönen Saisonstart mit USV Neulenkbach. Ja, und wir werden schauen, was sich tut Richtung Rapid Strafsenat, weil das Erste, was ich jetzt gehört habe von der Tagespresse, war, die Ultras oder die das anzettelt haben, die müssen sich zur Strafe die nächsten drei Heimspiele von Rapid anschauen.
Das war also, so oft, das stimmt.
Also, das ist aber momentan die Strafe, die heraus ist, was dann der Strafsenat.
Ah ja, da wollte ich mich noch bedanken an die lieben Kommentare, wo ich gekriegt habe, weil ich tippt habe, 3-0 Davisit für die Austria. Es war knapp vorbei, aber danke noch einmal für die lieben Kommentare.
Dir danken wir, liebe Lisa Alster, dass du am Stammtisch warst. Dir wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.